Deutschlandfunk, Information und Musik.
Über die Frage der Neuwahl des CDU-Spitzenpersonals auf einem Parteitag und die Führung der Partei nach dem Wahldebakel gerät so ein bisschen in Vergessenheit, was eigentlich Konservatismus mal hieß, was es vielleicht auch wieder sein könnte. Und allein schon das Wort führt schon bei Zuckungen und zu Unbehagen bei manchen. Steht es nicht auch für viel Unheil, gerade in der deutschen Geschichte, für Nationalismus, Militarismus, Autoritarismus im Großen und für Rollenzwänge, Prüderie, Klerikalismus, Antimoderne, geistige Enge im Kleinen? Zugegeben, die ein oder andere rhetorische Frage war schon gerade dabei. Ich habe mit dem Mainzer Historiker Andreas Röder darüber gesprochen, der gerade die Helmut-Schmidt-Professur in Washington innehat. Er hat kürzlich eine Denkfabrik etabliert und dazu auch ein Buch geschrieben. Also Andreas Röder, steht der Konservatismus nicht für alles Gestrige? Steht er nicht sogar auf Kriegsfuß mit der Moderne?
So kommt es in der deutschen Öffentlichkeit tatsächlich häufiger rüber. Wenn Sie im Englischen von to be conservative sprechen, hat das schon gleich wieder einen ganz anderen Klang. Die Frage ist, was man draus macht. Und das gilt nicht nur in der berühmten Werbung für den Beton, sondern das gilt auch für Konservatismus. Und weil Sie sagten, ist der Konservatismus nicht auf Kriegsfuß mit der Moderne? Ich würde es etwas differenzierter sagen und damit kommt es schon zum Punkt. Er hat ein Spannungsverhältnis zur Moderne. Ohne die Moderne, ohne den Wandel, gäbe es nicht den Konservatismus als die Bewegung des Bewahrens. Und damit sind wir schon beim Kern vom Konservativen. Konservatismus ist eine Haltung zum Wandel. Und diesen Wandel so zu gestalten, dass die Menschen mitkommen können, das ist der eigentliche Kern von Konservatismus. Und da bin ich an dem Punkt, wo ich sagen würde, das ist eigentlich eine zutiefst menschenfreundliche Haltung. Und damit sind wir an dem Punkt, wo ich den Begriff Konservatismus, wenn man ihn konstruktiv füllt, überhaupt nicht negativ sehen würde, sondern als einen wichtigen Bestandteil im politischen Setting der unterschiedlichen Strömungen und Grundtendenzen.
Er hat schwere Hypotheken, das räumen Sie in Ihrem eigenen Buch ja auch ein. Da gibt es die konservativen Revolutionäre, es gibt den weltanschaulichen Extremismus in der Zwischenkriegszeit, es gibt Hindenburgs Wilhelminismus, Militarismus, es gibt politischen Nationalismus, kulturellen Extremismus in der Zwischenkriegszeit. Fehlt es nicht an einem modernen, zeitgemäßen Begriff von Konservativität?
Nun, der ist ja in Deutschland entwickelt worden und Sie haben jetzt, was die historischen Vorbilder angeht, Herr Köhler, tatsächlich die Tiefpunkte aus der deutschen Geschichte zitiert, die tatsächlich nicht ganz wenige sind. Ich beziehe mich in meiner Vorstellung von Konservatismus ohnehin sehr viel stärker auf eine von Edmund Burke herkommende liberal-konservative angelsächsische Variante, die schon im 19. Jahrhundert parlamentarisch war und nicht antiparlamentarisch, die im 19. Jahrhundert reformerisch war und die nicht traditionalistisch war, das heißt den Wandel verhindern wollte oder sogar reaktionär, das heißt das Rad zurückdrehen wollte, sondern die mit Bedacht und Augenmaß, mit Maß und Mitte das Bestehende anpassen und verbessern wollte. Das ist, wie ich finde, die historisch glückliche Tradition von Konservatismus, die es eben auch gibt, die in der deutschen Geschichte keine so starke Tradition vor 1945 hatte, aber nach 1945 sehr wohl in der politischen Figur, zum Beispiel eines Konrad Adenauer, in die christliche Demokratie eingeflossen ist und die in den 70er Jahren politisch, philosophisch auch sehr satisfaktionsfähig begründet worden ist von solchen Denkern wie Hermann Lübbe, der übrigens ursprünglich mal ein Sozialdemokrat war.
Ja, der war Staatssekretär.
Ja,
ne?
Und das zeigt aber, dass das Ganze auch nicht ganz eng parteipolitisch angebunden sein muss. Oder Odo Marquardt oder Robert Spemann oder Hans Mayer. Das hat eine deutsche Tradition eines liberalen, das heißt reformorientierten, das heißt den Wandel gestaltenden Konservatismus ausgeprägt. Und hier ist auch eine deutsche Traditionslinie angelegt, die allerdings in den letzten Jahren etwas zu sehr in Vergessenheit geraten ist.
Welche Anwendungsfelder, Andreas Röder, sehen Sie? Sie haben ja ein Buch vorgelegt mit einer Einleitung, zehn Thesen und so weiter. Und ich bin über einen Begriff gestolpert, den ich ganz sympathisch finde. Sie stellen dem sogenannten Gender Mainstreaming ein Family Mainstreaming gegenüber. Welche Anwendungsfelder für einen modernen, wie Sie es gerade skizziert haben, liberalen Konservatismusbegriff sehen Sie?
Ich sage noch einmal, Konservatismus ist eine Haltung zum Wandel und der Kern eines solchen liberalen, reformerischen Konservatismus ist es, den Wandel so zu gestalten, dass die Menschen mitkommen können. Und wenn das die Grundlage, der Sinn von Konservatismus ist, dann ist Konservatismus eine politische Grundhaltung, die das gesamte Spektrum aller politischen Themen bedient. Das beginnt bei der Europapolitik, wo jemand, der konservativ, das heißt subsidiarisch, das heißt mit Maß und Mitte argumentieren würde, sagen würde, ja, es ist richtig, dass es die europäische Integration gibt. Es ist sehr gut, dass es sie gibt und Deutschland muss als stärkste Macht in Europa mehr in Europa investieren, ohne aber dadurch einer Transferunion zu verfallen oder einer der Ever Closer Union zu folgen. Konservative, die mit dem Wandel gehen, sagen, ja, Deutschland ist eine Einwanderungsgesellschaft geworden. Zugleich braucht eine solche Einwanderungsgesellschaft so etwas wie einen kulturellen Kitt von allgemein geteilten Alltagserwartungen, die wir von allen, von Zugewanderten ebenso wie von Einheimischen erwarten müssen. Konservative Politik adressiert Bildungspolitik. Wissen Sie, ich persönlich bin so ein Produkt der bundesdeutschen Bildungsreform der 60er und 70er Jahre. Dadurch habe ich Professor werden können. Und das ist doch das große Versprechen für meine Generation, Jahrgang 1967 und die Älteren und die etwas Jüngeren gewesen. Dieses Versprechen hat aber Teile unserer Gesellschaft, insbesondere Migranten, nicht erreicht. Dieses Bildungsversprechen wieder aufzulegen, das heißt letztendlich auch Schule neu zu denken. Auch das ist etwas, was Konservative tun müssen. Und an so einem Punkt, wenn ich gerade sage Schule neu denken, sehen Sie, dass es eben keineswegs etwas Statisches oder etwas Rückwärtsgewandtes ist. Und in der Wirtschaftspolitik, auch in der Klimapolitik, werden Konservative wird ein vorwärtsgewandter, ein zukunftsorientierter Konservatismus sagen, der Staat muss ordnungspolitische, realistische Rahmenbedingungen setzen und damit und dann zugleich den Kräften des Marktes überlassen, diese Ziele innerhalb des Marktes, innerhalb der Regeln, die die Politik gesetzt hat, dann umzusetzen und zu realisieren. Und dann kommt man zu einer konstruktiven, aber realistischen Klimapolitik, denn ich meine, eines müssen wir in diesem Lande schon überwinden, diesen moralischen Rigorismus, der überhaupt nicht an die Folgen denkt. Denn wissen Sie, was haben wir denn davon, wenn wir durch einseitige, unrealistische Verzichtsvorgaben Deutschland und Europa deindustrialisieren, das heißt den Wohlstand in Europa reduzieren und die Industrie anderswo wieder aufgebaut wird und mit höheren CO2-Emissionen produziert würde. Wenn das das Ergebnis wäre, dann hätten wir Europa ruiniert und dem Weltklima am Schluss noch geschadet. Also da muss man klimapolitisch schon noch eine Runde weiterdenken.
Ich würde die Zeit gerne nutzen, um zwei Dinge mit Ihnen noch zu besprechen. Sie haben eben intellektuelle Köpfe genannt. Ein Möckenförder, ein Lübbe oder auch ein Spemann würden vielleicht mit gutem Grund sagen, Menschen sind Wandlungsträge. Der Veränderer hat die Beweislast. Deshalb packt nicht alles ins Grundgesetz rein. Immer schön langsam, nicht überfrachten. Also Finger weg von Grundgesetz und Genom beispielsweise. Das wären so skeptische Einwände. Ne? Menschen sind Wandlungsträge, sie sind zögerlich und ihnen muss man beibringen, wenn man Dinge massiv verändern will. Hat der Kommentator der Süddeutschen Zeitung, den Sie gut kennen, der frühere Innenressortchef Herbert Prantl, recht, wenn er sagt, es fehlt beispielsweise der Union die Begeisterung für die Vielfalt, für ein buntes Deutschland. Sie fremdelt mit der Gegenwart. Könnte es sein, dass der Sinkflug der Union, also der CDU, noch nicht beendet ist?
Nun, die Frage ist natürlich, was meint man mit der Vielfalt und dem modernen Deutschland? Das sind ja oft auch sehr, sehr normativ aufgeladene Themen. Wenn Sie auf die CDU zu sprechen kommen, ich finde, der CDU fehlt es an der Überzeugung, wer sie selbst eigentlich ist, wofür sie eigentlich steht oder stehen will und wodurch sie sich von den politischen Mitbewerbern unterscheidet. Wissen Sie, Oskar Lafontaine hat Rudolf Scharping 1995 auf dem Mannheimer Parteitag mit der Bemerkung
der
geschlagen.
Der Königsmord von Mannheim
ja,
war das.
Ja. Nur wenn wir von uns selbst begeistert sind, können wir auch andere begeistern. Der Clou an dem Ganzen ist, dass dieser Satz von Heiner Geißler ist. Und das ist es tatsächlich, was der Union heute fehlt, dass sie eine Idee von sich selbst hat, die sie offensiv vertritt. Das muss die Union haben und das muss sie wiederbekommen, wenn sie eine Chance haben will. Denn die Union steht nach dieser Bundestagswahl an einem Scheideweg. Sie hat die Chance, sich selbst zu erfinden, sich selbst neu zu erfinden und wieder stark zu werden. Sie steht aber ebenso vor der realistischen Gefahr, dass sie einfach implodiert.
Sie sind Hochschullehrer, Sie sind Unionsmitglied, Sie lassen es aber nicht nur bei klugen Essays bewenden und bei Einsprüchen. Sie haben sich jetzt aufgemacht, etwas zu verändern und haben dazu einen, neudeutsch sagt man, Think Tank gegründet, der sich R21 nennt. Andreas Röder, was ist das?
Das ist eine Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Wir wollen drei Dinge tun. Wir wollen zukunftsfähige Strategien und Konzepte einer neuen bürgerlichen Politik entwickeln. Wir wollen sie in die öffentliche Debatte tragen und damit die öffentliche Debatte bewegen und nach Möglichkeit dann auch in politische Entscheidungen implementieren. Im Kern aber und zuallererst geht es uns tatsächlich darum, aus bürgerlicher Perspektive mit intellektuell satisfaktionsfähigen Argumenten in die öffentliche Debatte, ja auch in die Kulturkämpfe, die wir führen, einzutreten, aber die bürgerliche Sache in diesen öffentlichen Debatten intellektuell wieder stark zu machen.
Nun ist das ja auch nicht so neu, das hat es ja immer wieder mal gegeben, neue soziale Marktwirtschaft oder ich denke an Meinhard Miegel und solche klugen Köpfe haben das ja auch immer wieder versucht. Rüsten Sie intellektuell auf?
Ach, was heißt rüsten Sie intellektuell auf? Wir wollen intellektuell satisfaktionsfähig an den öffentlichen politischen Debatten teilnehmen. Öffentliche politische Debatten sind das Herz, sind die Herzkammer der Demokratie. Und dass das bürgerliche Deutschland, das liberal-konservative bürgerliche Deutschland in dieser Herzkammer der Demokratie stärker unterwegs ist und stärker pocht, als das in den letzten Jahren der Fall gewesen ist, das können Sie Aufrüsten nennen. Ich würde sagen, das ist im allerbesten Sinne eine demokratische Initiative.
Vielleicht ein letztes für den Moment. Könnte es sein, dass vielleicht so Kernthemen auch der Konservativen ausgewandert sind? Wenn ich dran denke, dass vor 10 Jahren Grünen-Chef Robert Habeck schon ein Buch über Patriotismus gemacht hat, den er dann ein linkes Plädoyer nannte, oder Winfried Kretschmann ein Buch gemacht hat, das im Titel schon die Verlässlichkeit hat, worauf wir uns verlassen wollen für eine neue Idee des Konservativen, dann wird es nicht ganz leicht, ne?
Naja, ausgewandert sind die Themen oder sind sie von anderen besetzt worden? Ich meine, ich habe großen Respekt vor Robert Habeck, vor Winfried Kretschmann, das ist auch großes politisch-kulturelles Kino, dass du die Begriffe der anderen für dich selbst in Anspruch nimmst und sie selbst füllst. Da habe ich ganz großen Respekt vor. Und ich sage als Demokrat, der an die demokratische Öffentlichkeit und an die demokratische Kontroverse glaubt, da hätten es die Bürgerlichen, da hätte es auch die CDU nicht hinkommen lassen dürfen. Man hätte früher den Begriff zum Beispiel des Konservativen sehr viel positiver für sich selbst reklamieren müssen. Aber nichts ist zu spät im Leben. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, den wir vorher besprochen haben. An diesen Debatten wirklich im allerkonstruktivsten Sinne im demokratischen Wettstreit der Meinungen und der Überzeugungen teilzunehmen. Das ist, was wir wollen. Und wir verstehen das als einen Beitrag zur politischen Öffentlichkeit und damit als einen Beitrag zur Demokratie.
Sie tun das gemeinsam mit Christina Schröder.
Das ist wahr.
Das sagt Andreas Röder, er ist Historiker in Mainz, zurzeit lehrt er in Washington. Über progressives Bewahren haben wir gesprochen.